Noah Teil 2. Wir hatten vor 4 oder 5 Wochen Familiengottesdienst, wo die Kinder uns das mit der Arche Noah so schön spielerisch gezeigt haben. Und ich hatte mich auf Wunsch von Nora in dieses Thema hineingearbeitet. In der Predigt, die wir da hatten, haben wir gehört, dass die Sintflut ein reales, historisches Ereignis gewesen ist. Es gibt viele außerbiblische Belege dafür. Es ist unstrittig. Es ist also keine bildhafte Geschichte oder ein Gleichnis aus dem Alten Testament. Es ist ein Bericht. Wir haben uns anhand der Bibel versucht, ein Bild davon zu machen, wie die Menschen damals so gelebt haben. Sie haben so gelebt, dass Gott beschloss, sie zu vernichten. Alle Menschen, bis auf einen Mann und seine Familie, Noah. Warum ausgerechnet Noah? Was unterschied ihn von all den anderen Menschen? Warum fand er Gnade in Gottes Augen? 1. Mose 6, Verse 8 bis 9. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Bevor wir uns das näher ansehen, wollen wir uns mal fragen, woher er Gott eigentlich kannte. Die Menschen um ihn herum fragten ja ganz offensichtlich nicht nach Gott. Dazu muss man sich seinen Stammbaum in Kapitel 5 einmal anschauen. Dort findet man unter seinen Vorfahren zum Beispiel einen Henoch. Ich lese mal ein paar Verse. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methusalem. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methusalem gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Henoch war der Urgroßvater von Noah. Er hat ihn nicht mehr persönlich kennengelernt. Aber der Glaube wurde offensichtlich in der Familie weitergegeben und vorgelebt. Der Vater Noahs, der Lamech, sagte bei der Geburt seines Sohnes Noah Folgendes. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Klingt schon wie eine prophetische Ahnung, dass Noah noch eine besondere Rolle übernehmen wird. Auf jeden Fall glaubte Lamech auch an Gott und gab das auch an seinen Sohn so weiter. Ein schönes Beispiel dafür, dass offensichtlich Segen darauf ruht, wenn Glauben auch vorgelebt wird in einer Familie. Allerdings muss sich dann jeder trotzdem selber entscheiden, was er glaubt und was er tut. Noah trifft die richtige Entscheidung. Ein frommer Mann und ohne Tadel. Wie kann das sein? War er denn sündlos? Hat er sich seine Errettung etwa selbst verdient? Zu einem späteren Zeitpunkt berichtet uns die Bibel, wie Noah betrunken in seinem Zelt liegt und offensichtlich nicht richtig zugedeckt ist. Also hundertprozentig vollkommen war er auch nicht. Er wandelte mit Gott. Was heißt das? Er war sich ständig der Gegenwart Gottes bewusst. Und das bestimmte sein Handeln. Dietlund und ich, wir haben uns mal versucht vorzustellen, wie das wäre, wenn der Herr Jesus bei uns zu Hause wäre. Körperlich, leiblich. Wenn er mitkommen würde zum Einkaufen, zur Arbeit. Wenn ich mit meinem Nachbarn am Gartenzaun stehe und Jesus wird neben mir stehen. Abends sitzt er auf der Couch neben mir. Würde ich den Fernseher anmachen? Und wenn ja, was würde ich schauen? Wie würde ich mit meinen Mitmenschen reden? Welche Gedanken würde ich mir erlauben? Er sieht ja auch die. Wir wissen doch, dass Gott alles sieht, alles weiß und das überall und gleichzeitig bei jedem Menschen. Es ist uns nur nicht immer bewusst. Es bestimmt nur zu selten unser Handeln. Das geht mir wie euch. Noah wandelte mit Gott. So beschloss Gott, ihn und seine Familie von der allgemeinen Vernichtung auszunehmen und erteilt ihm den Auftrag zum Bau einer Arche. Ich lese mal aus 1. Mose 6 ein paar Verse. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und es soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art, von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von denen allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Eine ungeheuerliche Rede. Er glaubte Gott. Und er bewies es anschließend 120 Jahre lang durch den praktischen Bau dieser Arche. Dieser Auftrag war faktisch das Ende seiner Selbstbestimmung. Es hat fortan komplett sein Leben bestimmt. Es war seine Entscheidung, Gott zu gehorchen. Wir können aus diesem Geschehen ganz, ganz viel lernen. Gott hatte Noah mitgeteilt, was geschehen würde, und hat ihm den einzigen Ausweg daraus gezeigt. Wie ist das denn heute? Gott hat uns in seinem Wort mitgeteilt, was in der Zukunft geschehen wird. Vor Gott ist das schon geschehen, es ist unabänderlich. Wir können zwar nicht genau sagen, wann und wie ganz genau praktisch sich das erfüllen wird, aber so einiges wissen wir schon, dass es mit dieser Erde nicht endlos so weitergeht, wie es im Moment ist, das muss uns klar sein. Auch dazu lese ich mal ein paar Verse aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch das Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach seiner Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Selbst wenn wir vorher sterben sollten, bevor diese Dinge geschehen, so wissen wir auch aus Gottes Wort, dass es Himmel und Hölle gibt und dass Rettung allein durch den Glauben und das bewusste Annehmen der Vergebung durch Jesu Opfer Rettung bringt. Punkt. Das kann man glauben und annehmen oder auch nicht. Das war zu Noahs Zeiten auch nicht anders als heute. Bis auf die 8 geretteten Menschen glaubte das damals niemand. Auch ich, muss mich heute fragen lassen, glaube ich Gottes Wort? Und wenn ich es glaube, was hat das für Folgen? Noah erst allein, später mit seinen Söhnen baut die Arche. Ich habe mir mal versucht vorzustellen, wie das wohl praktisch gewesen sein könnte. Ein Schiff aus Holz, ungefähr 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Je nachdem, von welcher Elle man ausgeht. Ist aber auch egal, kommt auf 3,50 Meter nicht drauf an dabei. Peter, stell dir vor, du sollst so ein Ding bauen und du kriegst keine Kettensäge. Das ist eine gewaltige Kiste. Das sind Unmengen von Holz. Das ist eine gigantische Handwerkerleistung. Ich habe mal von Werner Gitt einen Vortrag gehört, in dem er sagte, das sind die idealen Proportionen für ein Boot. Die Schiffe werden heute noch so gebaut in diesen Relationen. Allerdings war es eigentlich gar kein Schiff, denn es besaß keinen Antrieb und kein Steuer. Gott selbst war der Kapitän und lenkte es. Was mögen Noahs Mitmenschen so gedacht und geredet haben, als sie den Bau der Arche so miterlebten? Ich gehe ganz stark davon aus, dass es jede Menge Unverständnis und Spott gab. Ich denke sogar Feindseligkeiten. Denn dieser Bau der Arche war ein moralischer Angriff auf die Lebensweise der Menschen. Noah wird ihnen gesagt haben, warum er das Ding baut. Dass eine Flut kommen wird, dass Gott die Menschen vernichten wird, das wird er ihnen gesagt haben. Das ist heute auch nicht viel anders. Wenn wir heute ernsthaft versuchen, die Gebote Gottes einzuhalten, an Gottes Wort festhalten und Sünde auch als Sünde bezeichnen, stößt man ganz schnell auf Widerstand. Wer möchte gerne als Sünder bezeichnet werden? Wer mag sich mit den Gedanken anfreunden, dass man ein Gericht zu erwarten hat? Wir leben in einer Zeit, in der die Normen Gottes immer weiter zurückgedrängt werden. Wir brauchen nur den Fernseher anmachen. Wir erleben es jeden Tag. Eine Gemeinde, die treu zu Gott steht und an seinem Wort festhält, ist durchaus mit dem Bau der Arche zu vergleichen. Auch da findet sich Widerstand und Unverständnis oder auch einfach Desinteresse. Was machen die? Ich mache jetzt gerade eine Reha an Rostock. Ich treffe ganz viele verschiedene Menschen, die ich nie vorher gesehen habe. Die meisten Leute leben in ihrem kleinen Dunstkreis. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder, der nächste Urlaub, Altersvorsorge, vielleicht ein bisschen politische Interessiertheit, aber damit hört es dann eigentlich auf. Wenn der Noah das Ding da baut, ne, der wird auch irgendwo geschlafen haben, der wird seine Hütte gehabt haben. der muss auch von irgendwas gelebt haben. Der wird auch irgendwie, weiß ich nicht, noch Ackerbau gemacht haben. Er wusste aber, wenn ich da reingehe in das Ding, bleibt alles, was ich hier gemacht habe, das bleibt alles hier. Das ist dann in der Flut weg. So ähnlich geht uns das doch eigentlich auch. Alles, wir jagen allen irgendwelchen Sachen hinterher. Wir meinen, wir müssen uns verschaffen, wir müssen uns absichern, wir müssen hier. Es ist Thomas sein tägliches Geschäft. Es bleibt alles hier. Alles. Und danach stehen wir vor Gott. Gott hat Noah mitgeteilt, was er tun wird und wie er Rettung finden kann. Nun war es an Noah, es erstens zu glauben, dann aber auch das zu tun, was Gott angewiesen hat. Zum Glauben kam also Gehorsam und praktisches Tun. Wir lesen nichts von einer Diskussion, ob Gott das nicht irgendwie anders machen könnte. Vielleicht kann er das Schiff ja auch selber bauen durch ein Wunder oder so. Oder kann es nicht wenigstens ein bisschen kleiner sein, dass das nicht so anstrengend ist? Wie heißt das heute? Work-Time-Balance? Ne, mal ein bisschen Freizeit übrig bleiben? Nein, davon steht da nichts. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Mir ist letztens in der Losung noch ein Vers über den Weg gekommen, aus dem Alten Testament, 5. Mose 32, so habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat und weicht nicht weder zur Rechten noch zur Linken. Wenn wir versuchen, das für uns anzuwenden, dann wollen wir mal uns fragen, in welcher Situation befinden wir uns. Wir haben ja schon aus dem Petrusbrief gehört, dass auch für die jetzige Erde das Ende schon beschlossen ist. In Hebräer 9, 27 lesen wir, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also das, was kommen wird, stellt uns Gott deutlich vor Augen. Und er teilt uns, genau wie Noah damals, mit, was der Ausweg aus dem Ganzen ist. Dazu gibt es im Neuen Testament einen ganz prägnanten Vers. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ist Gott tolerant? Nein. Überhaupt nicht. Gestern saßen wir in Trichow zusammen und wir haben auch über geistliche Sachen gesprochen. Wir sind uns einig geworden, wir dürfen die Schrift nicht verändern. Ich weiß, was ich hier sage. Ich hatte mit Dietlind ein Gespräch. Ich habe zu ihr gesagt, wir sehen an der Sintflut, dass Gott kein Problem damit hat, eine ganze Menschheit zu töten. Da habe ich verbal arschvoll gekriegt von meiner Frau und sie hatte recht. Gott hat ein Problem damit, Menschen zu töten. Deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist unsere Schuld bezahlt. Deswegen steht er mit offenen Armen da und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gott hat ein Riesenproblem damit, Menschen zu töten. Er will das nicht. Er will, dass alle zur Buße finden. Alle. Das ist sein Wille. Auf der anderen Seite wird er keine Sünde in seinem Reich dulden. Keine. Und es gibt nur einen einzigen Weg, sie loszuwerden. Das ist Jesus am Kreuz. Wir dürfen nicht immer nur von der Liebe Gottes reden. Natürlich ist Gott die Liebe, ja. Aber die Bibel ist auch eine riesengroße Warnung an die Menschheit. Und sie zeigt den allein möglichen Ausweg. So, was bedeutet das jetzt für uns? Erstmal muss man sich positionieren, wo stehe ich? Ne? Für mich ist die Position klar, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich habe jetzt ja fast 3 Wochen Reha hinter mir und ich erlebe oft den Heiligen Geist bei der Arbeit. Ich sage euch das mal. Ich liege auf der Pritsche und ein Therapeut knetet mir an meinem Rücken rum und erzählt mir, er ist auf der Suche nach Gott. Ich sage, ist ja schön, dass wir uns treffen. Da hatte ich 20 Minuten Zeit, ihm das Evangelium zu erklären. Nächsten Tag hat er eine Gideon-Bibel gekriegt und er weiß auch, wo die Gemeinde in der Margaretenstraße ist. Was er daraus macht, ist seine Sache. Und das erlebe ich immer wieder mal. Also erstmal muss man sich jetzt selber positionieren. Glaube ich der Bibel? Ja oder nein? Wenn nein, weiterlaufen. Abwarten. Wenn ich es glaube, muss ich jetzt mal sagen, kann ich nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich erkenne mich im Licht der Bibel eindeutig als Sünder. Ich nehme sehr gerne die Vergebung Jesu an, stelle mich darunter und freue mich auf sein Reich. Das ist meine Errettung. Und was ist meine Verantwortung dabei? Warum erzähle ich euch das? Weil ich möchte, dass jeder von euch auch da ankommt. Das wünsche ich jedem von Herzen, dass er die Vergebung Jesu annimmt. Ich habe vor eurem Vater zutiefsten Respekt, weil er im Alter gesagt hat, ich habe geirrt. Diese Kraft haben viele Menschen nicht. So, muss ich auch mal sagen. Ich hoffe, ihr begreift, dass wir den Menschen gegenüber aus Liebe zur Wahrheit verpflichtet sind. Das ist so, als wenn irgendwo ein riesengroßes Loch ist, ich weiß das und lasst die Leute einfach laufen. Und so. Ich falle ja nicht rein. Nein, wir haben Verantwortung für unsere Mitmenschen und wir haben auch den klaren Auftrag von Jesus. Geht hin, lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie ist er denn bei uns? Durch den Heiligen Geist. Wir haben gestern die schöne Andacht gehabt in Trechow. Nikodemus kommt zu Jesus, der sagt zu ihm, wenn ihr nicht wiedergeboren werdet, dann kommt ihr nicht in mein Reich. Was ist denn die Wiedergeburt? Wenn wir Gottes Wort annehmen, dann schenkt er uns seinen Geist, dann können wir ihm glauben, dann finden wir Mut, Gewissheit, Zuversicht, all das schenkt er uns. Ich hätte mich früher gar nicht getraut, vor solchen Menschen so eine Rede zu reden. Heute tue ich das, weil ich euch wünsche, dass ihr den Weg in den Himmel findet, alle, jeder Einzelne. So, Amen. Ja,